Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indien Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Namaste und ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Chalo Indien. Diese Podcast-Folge ist eine ganz besondere für mich, weil es ja auch um ein sehr persönliches Thema, nämlich Schwangerschaft und Geburt, zwar in Bezug auf Indien gehen soll, aber natürlich auch mit einem persönlichen Bezug. Ich sitze hier nämlich gerade hochschwanger in Deutschland, kurz vor dem Geburtstermin, und es kann sozusagen jeden Moment losgehen. Und ja, es ist einfach auch deswegen besonders für mich, weil ich seit mehreren Monaten tatsächlich gar keine Podcast-Folgen mehr aufgenommen habe. Ich muss mich jetzt also erstmal wieder richtig einstimmen darauf, hier in mein Mikrofon zu sprechen. Und ja, ich bin tatsächlich, um euch so ein kurzes Update zu geben, seit Dezember, kurz vor Weihnachten, in Deutschland. Habe mich dazu entschieden, eben meine Restschwangerschaft vom 6. Monat aufwärts in Deutschland zu verbringen, in meinem Elternhaus, und dann eben auch die Geburt sowie die Zeit mit dem Kleinen dann für die nächsten Monate auch in Deutschland zu verbringen. Und warum ich mich dazu entschieden habe, das sollt ihr natürlich auch in diesem Podcast erfahren. Ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich sowohl privat als auch unternehmerisch sehr, sehr viel los war bei mir in den letzten Monaten. Ich durfte mein Unternehmen ja noch einmal etwas neu strukturieren, einfach auf Vorbereitung für die Zeit mit dem kleinen Nachwuchs dann, weil ich natürlich auch viele Reisen, die ich sonst begleitet hätte, nicht begleite, beziehungsweise mir sicher bin, dass ich in den nächsten Wochen und Monaten auch doch stärker eingebunden werde durch den neuen Erdenbürger. Genau. Mein Mann, darf ich sagen, David und ich, wir haben Anfang Januar, am 2. Januar in Dänemark geheiratet, wird auch in 2-3 Wochen wieder nach Deutschland reisen. Er hat auch mehrere Monate oder sagen wir mal 2 Monate mit mir über Weihnachten und in den Januar hinein hier in Deutschland verbracht. Das war eine sehr schöne Zeit, aber auch eine sehr intensive Zeit, weil ich natürlich auch den Anspruch hatte, David, wenn er denn schon einmal in Deutschland ist, ihm auch so viel wie möglich zu bieten, so viel wie möglich zu zeigen. Das heißt, trotz Schwangerschaft, fortgeschrittener Schwangerschaft und ja gleichzeitig Vorbereitung auf die Geburt und aber auch den ganzen unternehmerischen Struktur im Wandel, waren wir sehr, sehr viel innerhalb Deutschlands unterwegs. Und auch davor durfte ich noch innerhalb Indiens im November und Dezember meine letzten Reisen begleiten. Also es ging wirklich in den letzten Monaten Schlag auf Schlag. Und ja, da war ich sehr, sehr, sehr gut ausgelastet. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass erst in den letzten 1-2 Wochen ich mich so ein bisschen zurücklehnen kann und das mache, was man normalerweise, glaube ich, auch unter Mutterschutz versteht. Nämlich gar nicht mehr so viel. Ich kann auch gerade gar nicht mehr so viel machen. Diejenigen, die mich vielleicht persönlich kennen oder vielleicht hört man das auch über den Podcast heraus. Ich bin eigentlich ein sehr aktiver, sehr sportlicher Mensch. Und naja, gut, jetzt mit der großen Kugel vor mir bin ich doch etwas eingeschränkter. Und versuche aber diese Übergangszeit gerade auch zu genießen und ganz bewusst wahrzunehmen. Genau. Also, ja, 21. März ist der Geburtstermin. Das will ja immer nicht so viel heißen. Bei mir heißt es tatsächlich noch einmal viel, viel weniger, weil dadurch, dass ich ja in Indien schwanger geworden bin und meine Schwangerschaft dann auch in Indien festgestellt worden ist, Gibt es da so ein paar Unstimmigkeiten zwischen den Terminen, die in Indien festgelegt worden sind? Dann bin ich ja gewechselt im Dezember zu einer deutschen Frauenärztin, die das dann teilweise übernommen hat und dann aber feststellen durfte, dass da immer irgendwie andere Angaben zu den Wochen und Tagen gemacht worden sind, in denen ich mich dann, ja, in denen ich immer zu sein gescheint zu habe mit den ganzen Ultraschalls. Und ja, da sind so ein paar Unterschiede. Deswegen wissen wir eigentlich gar nicht so richtig, wann der Geburtstermin ist. Aber es fühlt sich schon so an, dass es nicht mehr lange hin sein darf. Ich möchte heute so ein bisschen über meine Erfahrungen sprechen, die ich machen durfte während der ersten Monate meiner Schwangerschaft in Indien. Bin ja dann tatsächlich, wie ich schon bereits erwähnt habe, nach 6 Monaten nach Deutschland geflogen und bin jetzt auch in den letzten 3-4 Monaten in Deutschland gewesen, durfte da also auch meine Erfahrung machen, wie das vielleicht teilweise in Deutschland läuft. Dazu muss ich sagen, wenn ich darüber spreche, das sind ganz persönliche und individuelle Erfahrungen. Also Indien ist ja riesengroß und ich glaube, das unterscheidet sich nochmal total, wo man in Indien ist, aber auch vielleicht von Arzt zu Arzt und vielleicht auch von Schwangerer zu Schwangerer die Wahrnehmungen. Einfach ich plaudere jetzt so ein bisschen von meinen eigenen Erfahrungen und das soll dann aber auf keinen Fall wiedergeben, wie es vielleicht in ganz Indien ist oder auch die Erfahrung, die ich in Deutschland machen durfte, widerspiegeln wahrscheinlich auch nicht. Den gleichen Standard oder ja die gleiche Situation überall in Deutschland, nur dass ihr euch dessen bewusst seid. Dann möchte ich auch darüber sprechen, wie ich eine Geburt in Indien erleben durfte. Ich habe die Geburt meines indischen Neffen begleitet, also ich habe die Schwester von David, meinen Mann, während ihrer Geburt in Indien begleiten dürfen und darüber möchte ich auch so ein bisschen sprechen und auch hier wieder der Hinweis dazu, dass das wieder ganz subjektive Wahrnehmungen gewesen sind in einem bestimmten Krankenhaus zu einer bestimmten Zeit und von mir wurden eben bestimmte Erfahrungen gemacht und Beobachtungen festgestellt, die ich hier so ein bisschen wiedergeben möchte. Und ja, dass ihr euch einfach bewusst seid, dass es überall in Indien auch ganz, ganz unterschiedlich und anders sein wird. Einfach so, damit ihr ja so eine kleine Idee trotzdem bekommt, wie Dinge teilweise eben in Indien noch oder auch schon laufen. Und dann vielleicht auch so noch ein paar persönliche Worte zu mir, warum ich mich dann eben auch entschieden habe, nicht in Indien unser erstes Kind zur Welt zu bekommen, sondern eben in Deutschland. Ja, also zu meiner Schwangerschaft. Es ist ganz witzig. Ich weiß nicht, inwiefern der eine oder andere von euch mitbekommen hat, dass ja ziemlich so vor einem Jahr ich eine sehr ernste Operation oder vielmehr 2 sehr ernste Operationen hinter mir hatte. Und das hat natürlich auch körperlich sehr, sehr viel gemacht. Ich war wochenlang ja im Krankenhaus, hatte auch wochenlang Bettruhe. Bin dann nach Indien im März und musste mich auch erstmal ganz langsam wieder körperlich einstimmen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, unter anderem glaube ich auch der Wechsel wieder von Deutschland zu Indien. Also die OPs haben beide in Europa stattgefunden, aber eben auch der ganze schon auch Stress um die OPs herum, dass ich meine Periode tatsächlich sehr unregelmäßig bekommen hatte. Und wir hatten einmal schon falschen Alarm, als wir fast vermuteten, dass ich tatsächlich schwanger war. Das war so Anfang Juni, weil einfach meine Periode nicht kommen wollte, sie dann doch kam. Und daher hatte ich das beim zweiten Mal, als die Periode dann nicht kam, einfach gar nicht so für voll und ernst genommen, weil ich hatte ja sowieso einen sehr, sehr unregelmäßigen Zyklus. Und ja, als sie nicht kam, hatte ich dann auch tatsächlich meine Gedanken ganz anderswo. Ich hatte nämlich eine wunderbare Reise begleitet durch Kaschmir und Ladakh. Das war eine Premierenreise, also auch das erste Mal, dass ich wirklich eine Reisegruppe vor Ort geleitet hatte. Die war mit Yoga-Trekking in Kaschmir. Wir haben auf einem Hausboot auf den Dalsee in Srinagar übernachtet, hatten ein Meditationsretreat, ein buddhistisches in Ladakh, haben den Dalai Lama sogar beobachten dürfen. Und damit war ich dann natürlich auch sehr intensiv beschäftigt, weil es einfach doch schon viel fordert, vor Ort auch Reisen zu begleiten und dann natürlich auch noch eine Reise, die ich selbst nie so vorher gemacht hatte. Und ja, meine Periode kam einfach nicht. Witzigerweise hatte an der Reise auch meine Mutter teilgenommen, also wir haben uns auch ein Zimmer geteilt. Und natürlich war irgendwie immer die Vermutung im Hintergrund da, ja, okay, schon etwas spannendere Brüste. Und ja, irgendwann kam dann tatsächlich auch große, große Übelkeit dazu. Und in der Zeit waren wir gerade auf diesem dreitägigen Meditationsseminar. Und in Indien weiß man ja immer nicht so richtig, also da liegt der Verdacht auf Lebensmittelvergiftung ja gar nicht so fern. Und was natürlich gar nicht geht, ist, dass ich vor meinen Gästen selbst als Reiseleiter auf einmal oder Reiseleiterin auf einmal eine Lebensmittelvergiftung habe, weil das ist ja eigentlich das, wovor ich meine Teilnehmer schützen möchte. Und dann kann ja nicht die Reiseleiterin selbst damit zu tun haben. Und zu dem Zeitpunkt war die Vermutung zwar schon immer größer, dass es vielleicht doch Richtung Schwangerschaft geht, aber so richtig sicher waren wir uns nicht. Also musste ich das auch ganz schön verbergen, wie schlecht es mir geht. Und ich erinnere mich noch heute daran. Also selbst jetzt wird mir noch übel, wenn ich an dieses Meditationsretreat denke. Und das ist schon eine sehr herausfordernde Leistung von mir gewesen, dass ich da wirklich teilweise eine Stunde in Meditation versucht habe zu verweilen oder an den Yogastunden teilzunehmen oder wenn ich auch noch an die Mensa da denke, wo das Essen ausgeschenkt wurde. Also die Gerüche habe ich immer noch in der Nase und verbinde sie ja nicht mit sehr angenehmen Gedanken. Also mir war dann schon sehr, sehr übel. Und dann, nachdem meine Reisegruppe abgereist ist, ihr müsst euch das so vorstellen, ich war auf 3500 Meter Höhe in Leh. Das ist mitten in Ladakh, einer Hochgebirgsregion nahe an der tibetischen Grenze. Zufälligerweise hatte ich meinen David, also mein Freund damals ja noch, der hatte auch eine Fahrradreise zum gleichen Zeitpunkt. Das hat sich so ein bisschen überschnitten, dass wir uns da auch getroffen haben. Und als meine Reisegruppe abgereist ist, habe ich dann auch den Schwangerschaftstest gemacht und habe sozusagen den positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehalten, am gleichen Tag, als meine Schwester ihr erstes Kind geboren hat. Also auch irgendwie schon irgendwie besonders. Da sind natürlich auch einige Emotionen auf mich hineingestürzt und ich musste das ja auch irgendwie mit meinem indischen Partner kommunizieren. Und hier kommt nämlich der Knackpunkt. In Indien ist das eigentlich ein No-Go, wenn man ein Kind zusammenbekommt und nicht verheiratet ist. Also ihr werdet davon sicherlich schon gehört haben, dass in Indien das ganze Prinzip rund um Heirat und Familienleben ja noch ganz anders ist. Also dass es auch wirklich noch viele arrangierte Ehen gibt. Und wenn die Ehe nicht arrangiert ist, lebt man in der Regel aber trotzdem nicht zusammen und hat schon gar nicht ein Kind zusammen, wenn man nicht verheiratet ist. Also die Ehe kommt als allererstes und so ein ja tatsächlich illegales Kind zu haben, geht wirklich nicht. Und als ich dann meinen Freund ein paar Tage später mitgeteilt habe, dass ich schwanger sei, war er wirklich überhaupt nicht begeistert davon, weil er sich wirklich Sorgen gemacht hat, wie seine Familie da reagieren wird. Wo ich dazu sagen muss, dass seine Familie wirklich total liberal ist, obwohl sie die Davids Familie ist nicht besonders modern und kommt eher aus einfachen Verhältnissen. Und dafür sind die eben total offen und liberal und lassen uns eigentlich das machen, was wir machen. Also schon alleine, dass wir tatsächlich seit 7 Jahren zusammen leben. Das würden viele indische Familien tatsächlich nicht tolerieren und akzeptieren. Und für die Familie war das immer total in Ordnung. Und dennoch hat sich David eben Sorgen gemacht, wie das bei seiner Familie ankommen wird, wenn wir jetzt einfach schwanger sind und noch nicht verheiratet sind. Das war also auch doch ein kleines Drama. Wir haben dann das so ein bisschen in den Hintergrund geschoben, weil wir hatten ja noch die Fahrradtour, die ich dann auch noch für ein paar Tage mitbegleitet habe, beziehungsweise haben wir vor Ort dann auch noch so ein bisschen Erkundungstouren gemacht für zukünftige Touren, haben tatsächlich auch ich schwanger auf über 5000 Meter gecampt irgendwo, gezeltet, mitten im Himalaya, sind dann ja auch tagelang wirklich zurückgefahren von Leh Ladakh, was ganz oben hoch im Norden Indiens liegt, zurück über Manali nach Shimla, und mir war wirklich richtig, richtig übel in der Zeit. Also ich konnte auch nicht viel essen, nicht viel machen. Und im Nachhinein betrachtet ist es wahrscheinlich auch nicht so ideal gewesen, auf diesen Holperstraßen die ganze Zeit unterwegs zu sein. Aber es war halt, wie es war. Und ich hatte ja auch tatsächlich keine große Wahl. Dann ist es ganz interessant. Ich bin dann, als wir in Shimla angekommen waren, tatsächlich auch sofort zum Gynäkologen. Und das ist in Indien tatsächlich recht unkompliziert. Und dafür schätze ich Indien auch. Und dafür lebe ich auch sehr, sehr gerne in Indien. Weil so einfach wie teilweise vielleicht doch noch die Lebensbedingungen und Verhältnisse sind, auch wenn man in Indien mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau leben kann, desto unkomplizierter sind aber auch andere Dinge. Vor allem natürlich auch unkompliziert für jemanden wie mich, der ja durch das deutsche Reiseunternehmen auch irgendwie Geld in Euro verdient. Also schon eher zu der oberen Mittelschicht in Indiens gehört, dass dann Dinge für uns auch einfach sind, einfach weil die Dinge relativ günstig im Vergleich sind. Und natürlich hat man in Indien zum einen die staatlichen Gesundheitseinrichtungen, die dann tatsächlich auch kostenlos sind, aber auch viel, viel einfacher, viel, viel voller. Man muss sich da ganz schön durchwurschteln, durchgucken und sieht zum Teil auch noch einiges, wo man denkt, oh, das hat ja Mittelalterstrukturen. Aber die Ärzte sind dennoch top ausgebildet, weil viele in Indien einfach einen staatlichen Job anstreben und dadurch nur die Besten der Besten auch genommen werden. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, wenn man einen relativ guten Verdienst hat, ganz einfach und unkompliziert in private gesundheitliche Einrichtungen zu gehen. Und das ist für uns verhältnismäßig immer noch so super günstig, dass man da auch gar nicht drüber nachdenken muss. Ich habe dann irgendwie so einen 10-minütigen Fußweg von Shimla zur nächsten sehr guten privaten Klinik bei mir in Shimla. Und dann kommt man da einfach nur vorbei, bezahlt da irgendwie ja so sein 1,50 Euro, dass man den Termin mit dem Arzt bekommt, hat tatsächlich auch dafür keine lange Wartezeiten. Also ich bin dann auch sofort rangekommen, hatte einen männlichen Arzt. Da habe ich dann schon kurz überlegt, auch wenn das für mich jetzt persönlich kein Problem ist. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, weil in Indien das schon noch auch so ist, dass Frauen und Männer ja noch viel mehr getrennt sind und sich auch nicht so präsentieren. Aber ich hatte einen männlichen Gynäkologen, habe mich auch ganz gut betreut gefühlt, und da wurde ja dann auch sofort die Schwangerschaft festgestellt. Ich habe auch sofort einen Ultraschall, meinen ersten Ultraschall gemacht. Da hat man dann auch keinen Termin. Da habe ich allerdings dann schon länger gewartet. Also bei den 3 Ultraschalls, die ich in Indien hatte, war das dann immer so, dass ich den gleich am gleichen Tag gemacht habe. Aber da schon immer so meine 1-2 Stunden saß, weil man eben keinen Termin gebraucht hat. Aber wer da war, der war da. Und in der gleichen Reihenfolge ist man auch rangekommen. Da konnte ich auch niemanden bestechen für, dass ich dann irgendwie vorher dran kam. Hat es auch nicht geholfen, dass ich Ausländerin gewesen bin. Und ja, die ganzen Untersuchungen, die man da macht, die sind halt vergleichsweise super günstig. Und da muss man wirklich finanziell überhaupt nicht nachdenken. Was mich überrascht und vielleicht auch ein bisschen überfordert hat, ist, dass meiner Meinung nach keine große Kommunikation stattgefunden hat. Also mir wurde nicht großartig erklärt, was gemacht wird, was geguckt wird, was warum das Blut abgenommen wird. Und ich habe das ja auch nicht so viel verstanden. Dann wurde irgendwas hingekrakelt aufs Blatt. Und dann wurde ich dorthin geschickt und sollte die Impfung machen, dorthin geschickt und irgendwie das Medikament einnehmen. Und ja, wenn ich nicht so ein persönliches medizinisches Interesse auch hätte oder da vielleicht nicht reingucken würde. Also ich glaube nicht, dass viele indische Frauen eigentlich verstehen würden, was mit ihnen gemacht wird. Und ich habe vieles tatsächlich auch erst so im Nachhinein mitbekommen, dass, das war jetzt die und die Impfung. Und da wurde jetzt dieser genetische Bluttest gemacht, für den man sich in Deutschland vielleicht nicht entschieden hätte oder zumindest sehr groß dafür beraten worden wäre und sich stärker überlegt hätte, ob man den dann macht oder nicht. Also alles, was so um Trisomie geht etc., da ist es in Deutschland ja schon ein großes Thema und gibt es ja auch viel Pro und Contra, inwiefern man gewisse Tests macht oder nicht. Und hier in der Privatklinik, das wurde einfach immer gemacht, hatte vielleicht für mich den Vorteil, dass ich mich da jetzt nicht groß für entscheiden musste oder mir groß Gedanken machen musste und meistens dann auch gleich die beruhigenden Ergebnisse sowieso schon bekommen hatte, bevor ich erstmal realisiert hatte, was da eigentlich getestet wurde. Aber zum anderen wird man da auch so ein bisschen bevormundet fast. Und die Dinge werden einfach mit einem gemacht, auch bezüglich Medikamenten und Impfungen. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass ich da eine Entscheidung hatte, sondern dass das einfach mit mir gemacht worden ist. Allerdings im Nachhinein auch nichts Unangenehmes mit mir gemacht worden ist. Und in Deutschland würde bei mir dann auch immer noch der finanzielle Aspekt eine Rolle spielen. Ich bin auch privat versichert und darf doch auch das eine oder andere teilweise selbst bezahlen. Und dadurch, dass das aber in Indien ja alles so unfassbar günstig ist, musste ich mir dazu jetzt ja keine Sorgen machen. Trotzdem war ich dann irgendwie schon froh, dass ich wusste nach dem dritten Ultraschall oder dem Test, dass ich dann zu einer deutschen Frauenärztin komme, weil ich dachte, dass ich da einfach dennoch besser aufgehoben werden würde. Ich bin jetzt ja bei meiner deutschen Frauenärztin und muss sagen, dass ich auch ein sehr, sehr gutes Gefühl habe, dass ich anfänglich aber fast noch mehr überfordert war als in Indien, weil, ja, ich mit Dingen konfrontiert worden bin, glaube ich, mit denen ich mich vorher auch gar nicht so richtig beschäftigt und auseinandergesetzt habe, beziehungsweise auf einmal irgendwie noch so viel mehr Tests gemacht werden sollten, wo ich dann vielleicht doch nicht so begeistert gewesen bin. Und dann natürlich dieser finanzielle Aspekt mit dazu kam, weil jetzt war ja nicht mehr irgendwie ein Test, der so und so viel kostet oder die Impfung, die irgendwie 2-10 Cent kostet, sondern es ist einfach viel, viel teurer alles gewesen ist. Und Geld spielt bei mir auf keinen Fall eine Rolle, wenn es irgendwie um das Wohl meines Kindes geht und auch mein Wohl. Aber ja, da wurde ich erstmal wie so ins kalte Wasser geworfen, musste mir auf einmal Gedanken machen, mich mit Dingen auseinandersetzen, worum ich mich in Indien nicht kümmern musste, weil mir wurde ja in Indien gar nichts gesagt sozusagen. Und dann war ich dann aber ganz froh, dass ich in Deutschland tatsächlich auch mich schon um eine Hebamme bemüht hatte und die mir dann gleich sofort mit Rat und Tat zur Seite stand. Natürlich hatte ich auch den Vorteil, dass ja meine Schwester auch erst ganz frisch ihr Kind hatte und mich so, also dazu dann auch sehr, sehr gut beraten konnte. Ich habe mich also auch dann sehr gut aufgehoben gefühlt. Und das Interessante ist nämlich, dass es in Indien kein Hebammen-System gibt, so wie wir das kennen, also dass man da sozusagen vor dem Geburtstermin ja extrem gut betreut werden kann durch eine Hebamme, aber eben auch danach. Es gibt schon in Indien extra ausgebildete Krankenschwestern für die Geburt auf jeden Fall, aber es gibt eben nicht dieses System, dass dann jemand zu einem nach Hause kommt, die sich Hebamme nennt und die das richtig gelernt hat. Und das macht tatsächlich auch so viel Sinn, weil natürlich in Indien die meisten Familien noch im Familienverbund leben, in Mehrgenerationenhäusern, wo einfach auch viele, viele Frauen sind, die viele, viele Kinder geboren haben und dadurch natürlich auch einen großen Erfahrungsschatz haben, viel Tradition mitbringen, auch rund um Ernährung und wie ein Kind aufwachsen kann. Jeder weiß, wie man ein Kind hält, weil man einfach damit aufwächst. Und das sind wir vielleicht auch gar nicht mehr gewohnt. Also für meinen Mann ist das überhaupt kein Thema, wenn er ein kleiner Säugling ist, ihn zu nehmen, ihn anzuziehen, irgendwie zu wickeln, weil die einfach immer kleine Kinder um sich haben. Und dadurch braucht man wahrscheinlich auch nicht diese unterstützende Funktion einer Hebamme, weil man einfach aus der Tradition der Familie heraus ganz viel lernt und mitnimmt und auch ganz viel unterstützt wird. Also so eine schwangere indische Frau, die wird auch sehr gut umsorgt, der wird viel Arbeit auch abgenommen. Also meine indischen Kollegen haben sich über mich selbst oder haben sich gewundert, wie ich dann auch irgendwie im 5. Monat mit Fahrradtouren begleitet habe oder noch voll auch im Unternehmen gestanden habe. Wobei ich sagen muss, da haben sich, glaube ich, auch die ein oder anderen deutschen Gäste gewundert, dass ich das noch so gemacht habe. Aber das ist ja auch so, wie man sich wahrscheinlich während der Schwangerschaft fühlt und kann bei jedem Kind anders sein und ist wahrscheinlich sowieso eine ganz individuelle Geschichte. Und ich habe es halt gemacht und ich hatte mich gut gefühlt dabei. Und ich hatte auch irgendwie keine Wahl, weil ich hatte die Reisen ja auch schon längst zugesagt, bevor die Schwangerschaft jemals festgestanden hätte. Denn sie war ja tatsächlich nicht geplant. Ich war schon sehr bereit dafür, aber sie war doch ungeplant, weil das hätte ich natürlich meinem indischen Partner nicht angetan, wo wir vielleicht auch nochmal darauf zurückkommen können, weil ich ja gesagt hatte, er war nicht ganz glücklich, als ich ihm von der Schwangerschaft erzählt hatte. Und als er es dann aber mit seiner Familie kommuniziert hat und die dann so positiv reagiert haben und eher freudig, erwartend und gar keine Probleme darin gesehen haben, wurde er auf einmal auch lockerer und entspannter und konnte sich dann auch langsam vorstellen, sich selbst in einer Vaterrolle zu sehen. Die Hochzeit übrigens war eh schon vorher geplant, weil wir so oder so vorhatten, auf jeden Fall nach Deutschland zu kommen und auch auf jeden Fall dann heiraten wollten, weil unabhängig davon, dass es in Indien auch einfach wichtig ist, wenn man eine Familie gründet, auch für uns beide wichtig ist, weil wir einfach zwischen den Welten leben und es für mich einfach so viel einfacher ist, in Indien zu sein und für ihn einfacher auch in Deutschland zu sein, wenn wir einfach verheiratet sind. Also das stand sowieso an. Und dann hat die Familie auch, als wir zu einem spontanen Besuch gekommen sind, kurzerhand einfach ein indisches Hochzeitsritual mit uns gemacht und mich sozusagen in ihre Familie aufgenommen. Darum geht's ja eigentlich bei einer indischen Heirat, dass die Frau in die Familie des Mannes aufgenommen wird mit einem kleinen Lichterritual, einem kleinen Festschmaus. Und damit waren wir einfach verheiratet. Und David und ich haben ja dann offiziell ein paar Monate später dann auch wirklich geheiratet. Und wenn man so als Schwangere in Indien ist, muss man natürlich noch auf ganz andere Dinge achten. Schon alleine der hygienischen Bedingungen wegen, würde ich sagen, obwohl ich jetzt nie so extra übervorsichtig gewesen ist, aber auch sicherheitsbedingt. Indien ist einfach ein Land mit extrem vielen Menschen. Alleine wenn man in Delhi ist und dann in irgendein Gedränge kommt, dann hat man natürlich als schwangere Frau doch eher so eine schützende Funktionshaltung um den eigenen Bauch. Und ich glaube auch einfach, dass das eine der Gründe ist, warum man wenige schwangere Frauen, aber auch wenige neugeborene Kinder in Indien sieht. Die gibt es ohne Frage. Sonst würde Indien mittlerweile auch nicht auf Platz 1 liegen in der Bevölkerungszahl. Es werden einfach unglaublich viele Kinder geboren. Aber die schwangeren Frauen und die jungen Mütter mit ihren kleinen Kindern, wir halten sich einfach überwiegend drinnen auf, in einem sehr, sehr schützenden Raum, essen nur selbstgekochtes, frisches Essen und würden jetzt nicht irgendwie durch Indien tingeln, wie ich es ja dann teilweise auch gemacht habe. Allerdings habe ich auch schon versucht, sehr auf mich und mein Kleines in meinem Bauch Acht zu geben. Und ja, natürlich ist das hier, wenn man in Deutschland ist, sind es einfach ganz andere Bedingungen, einfach, dass man auch raus an die frische Luft gehen kann, keine Angst haben muss, dass da jetzt irgendwie ein Affe um die Ecke kommt oder irgendwie ein Hund vorbeischießt, vor dem man vielleicht Angst haben müsse, dass man dann gebissen wird. Und ja, es ist einfach alles ein bisschen einfacher und angenehmer. Oder auch, wenn ich überlege, dass wir bei uns zu Hause in Indien in unserer Wohnung auch kaum Möbel haben, also auch hier auf dem Boden sitzen. Das ging während der ersten Monate meiner Schwangerschaft ganz gut. Aber mittlerweile bin ich natürlich froh, dass ich durchaus auch einen Stuhl habe und ein Bett, das etwas höher ist, dass ich mich da nicht irgendwie immer so raus und rein bemühen muss. Also es ist einfach ganz klar, dass Deutschland in vielen, vielen, in Bezug auf vielem einfach viel, viel komfortabler ist für jemand, der schwanger ist und dann natürlich auch ein neugeborenes Kind hat. Und das ist auch ein Grund für mich, warum ich jetzt auch längere Zeit in Deutschland sein werde. Die Dinge sind hier einfach viel einfacher. Sagen wir auch, wenn man auf Toilette gehen möchte oder wenn man sich duschen möchte, die Heizung, es ist immer warm, es ist angenehm, man kann immer ein heißes Bad nehmen. Auch wenn das Kind dann da ist, man kann draußen einfach so spazieren mit dem Kinderwagen. Das ist alles in Indien dann doch ein bisschen umständlicher. Den Vorteil, den man in Indien hat, ist hier wieder die Familie, würde ich sagen. Dass einfach immer jemand um einen herum ist, der einen Arbeit abnimmt, der einen gern das Kind auch einmal abnimmt, der für einen kocht, der um einen sorgt. Und auch in Indien herrscht ja noch ein sehr, sehr großes traditionelles Wissen, das auch noch sehr viel Anwendung findet im Bereich Schwangerschaft und Neugeborenen, rund ums Essen, rund um die Sorge, um die Pflege, Babymassage etc. Und dieses alte Wissen, das ist natürlich noch sehr schön, dass das so gelebt wird und es fühlt sich einfach sehr ganzheitlich an. Und ich versuche so ein bisschen davon auch mit nach Deutschland zu nehmen. Genau. Ein bisschen schade ist auch, dass eigentlich Davids Schwägerin und Schwestern ein Mother Blessing mit mir geplant haben. Also es ist tatsächlich auch ein hinduistisches Ritual, wo die schwangere Mutter dann gesegnet wird und dann gibt es auch eigentlich ganz viele Rituale und Zeremonien dann auch für das kleine Neugeborene. Das werden wir wahrscheinlich auch so ein bisschen verpassen, weil ich mich jetzt eben dafür entschieden habe, in Deutschland zu sein. Aber vielleicht kann man das ja auch nochmal nachholen, beziehungsweise beim nächsten Kind ist das vielleicht auch alles nochmal anders. Und vielleicht erzähle ich auch zu diesen Ritualen auch nochmal irgendwas, wenn es denn soweit ist. Aber heute soll es ja ums Thema Schwangerschaft und auch ums Thema Geburt gehen. Genau. Und natürlich ist eine der Hauptgründe, warum ich in Deutschland bin, während meiner Schwangerschaft, aber eben auch während der Zeit mit dem Kleinen, einfach auch die Geburt. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, die Geburt in Deutschland zu haben. Und ein ausschlaggebender Grund dafür ist, weil ich die Geburt meines Neffens begleitet habe. Also ich habe meine Schwägerin, die Schwester meines Mannes, während ihrer Geburt begleiten dürfen. Und davor muss ich sagen, war ich sehr naiv, weil ich dachte, ich lebe in Shimla, das ist die Distrikthauptstadt des Himalaya-Staates Himachal Pradesh. Eine relativ für indische Verhältnisse moderne Stadt und hat die besten Krankenhäuser des Staates und hat sogar ein gesondertes Krankenhaus nur für Mutter und Kinder, wo die eben wirklich auf Geburt spezialisiert sind. Und ich habe gedacht, hey, das ist ja super, dann kann ich mein Kind ja dort zur Welt bekommen. Es ist ein staatliches Krankenhaus. Und ja, als dann die Schwester meines Mannes anrief und sagte, okay, es ist soweit, bin ich dann nachts hin in dieses Krankenhaus und habe sie getroffen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass in Indien in diesen Krankenhäusern Männer nicht erlaubt sind, sondern nur Frauen begleiten dürfen. Und das macht auch Sinn, weil in einem Kreissaal eben nicht eine Frau ist, sondern da sind 4, 5 Frauen, die gleichzeitig gebären. Und das ist dann natürlich eine sehr intime Situation. Die Männer warten draußen, während ja entweder die Schwester oder die Mutter, die Schwiegermutter oder in dem Fall eben ich, die Frauen begleiten. Und ja, was ich dort sehen und miterleben durfte, hat mich auf vielerlei Hinsicht erschreckt. Also sowohl die hygienischen Bedingungen, Bettlaken wurden nicht gewechselt, es war alles voller Blut, die Toiletten waren voller Blut, als auch natürlich die Privatsphäre, dass eben die 4, 5 Frauen da nebeneinander gelegt haben. Und auch die Situation rund um, wie die schwangeren Frauen behandelt worden sind von den völlig übermüdeten Ärztinnen, die lange, lange Schichten anscheinend haben. Eine zu mir meinte über 48 Stunden. Immer wenn ich zur Ärztin bin und sie gerade nicht beschäftigt war, hing sie irgendwie an ihrem Schreibtisch und hat im Sitzen geschlafen. Und ja, die waren wirklich höchst unfreundlich mit einem sehr, sehr schlimmen Umgang zu den mit den Schwangeren. Die wurden angeschrien, dass sie sich nicht zu bewegen und zu rühren hatten. Es wurden ganz viele Dinge mit den Frauen gemacht, die auch wieder nicht kommuniziert worden sind, sondern die so standardmäßig einfach gemacht worden sind. Fruchtblase auf, Dammschnitt, Schmerzmittel gegeben, über den Wehentropf etc. Und den Frauen wurde einfach nichts erklärt. Das Einzige ist, dass sie immer angeschrien worden sind, dass sie sich nicht zu rühren hätten und nicht so rumzuschreien hätten, ja, sondern einfach nur da liegen sollten, auf dem Rücken. Sie durften sich nicht bewegen, sie durften nicht aufstehen. Und das ist ja gerade das, was wir eigentlich in Deutschland längst hinter uns haben. Das ist eben nicht nur, dass man eben nicht auf dem Rücken liegt und darauf wartet, dass das Kind kommt, sondern dass man in Bewegung bleibt, verschiedene Positionen ausprobieren kann und durchaus auch seine Schmerzen und das rauslässt, was aus seinen rauskommen kann und soll. Und das war da überhaupt nicht der Fall. Und das ist ein staatliches Krankenhaus. Aber in dieses staatliche Krankenhaus gehen eben nicht nur Frauen aus der untersten gesellschaftlichen Schicht, die ich dort durchaus antreffen konnte, aber aus allen Schichten, auch durchaus aus sehr hochgestellten Schichten, weil es eben auch irgendwie das beste Krankenhaus ist, die in Fällen von Notfällen sehr, sehr gut ausgestattet und vorbereitet ist, allerdings wirklich nicht vergleichbar mit dem in Deutschland. Also wenn ich mich einfach an die hygienischen Bedingungen erinnere, war das schon furchtbar. Und es erinnert mich so ein bisschen, wenn meine Großeltern von ihren Schwangerschaften erzählen. Also auch, dass da mehrere Frauen einfach in einem Kreißsaal zusammen sind. Und ja, die Geburt selbst war für mich natürlich rein emotional spektakulär. Also es war eines der größten Erlebnisse, an denen ich teilhaben durfte. Auch das Kind als erstes zu halten, aber auch hier, wieso war ich die Erste, die das Kind gehalten hat, wenn man sich jetzt so ein bisschen mit Schwangerschaft auseinandersetzt, sollte es ja eigentlich die Mutter sein, die als erstes das Kind bei sich hat, etc. Ja, und auch danach, wie Frauen dann einfach alle in so einem Raum auf schmutzigen Liegen gelegen haben, dem wurde nicht so richtig gesagt, was passiert. Also instinktiv hat tatsächlich dann meine Schwägerin selbst das Kind an die Brust genommen, aber auch wie sie sich dann alleine auf Toilette geschleppt hat, wo alles voller Blut gewesen ist. Und man kümmert sich dann um die Medikamente, die die Frauen einnehmen sollen. Und das Essen müssen wir von draußen besorgen. Und das funktioniert im Prinzip so, dass die Ärztin sagt, was wir besorgen müssen und dass ich dann die Kommunikation zu den Menschen draußen suche. Also in dem Fall dem Mann meiner Schwägerin, und die haben uns dann das Essen durchgereicht, haben uns die Babykleidung durchgereicht, haben uns die Medikamente, die sie dann aus den Apotheken geholt haben, durchgereicht. Und das war schon was. Als es ein bisschen angenehmer wurde, oder es wurde etwas unangenehmer nach 3, 4 Stunden, als dann die ganzen Frauen mit ihren kleinen Säuglingen, die in den letzten Stunden gebärt haben, wenn man das so sagt, dass die dann in eine große, große Halle gekommen sind, alle zusammen. Jeder hatte dort ein sauberes Bett und hatte dann da ihren eigenen Bereich. Und für die nächsten 1, 2 Tage wurden sie dann gut durchkontrolliert, durchgecheckt, haben die Kinder haben dann ihre ersten Impfungen bekommen, etc. Das sah dann alles schon ein bisschen besser aus. Aber natürlich nicht so, wie ich mir meine Schwangerschaft und meine Nachschwangerschaft vorstellen würde. Und jetzt muss ich aber sagen, das war ein staatliches Krankenhaus. Es gibt in Indien viele, viele Privatkliniken. Und wenn ich tatsächlich mich dazu entschieden hätte, in Indien mein Kind zur Welt zu bekommen, hätte ich mich für ein privates Krankenhaus in Chandigarh oder Delhi entschieden. Diese Krankenhäuser ähneln mehr Luxushotels als alles andere. Man hat sein eigenes Zimmer, man hat seinen eigenen Arzt, der sich um einen kümmert. Man kann die Geburt selbst steuern und lenken, vorher seine Wünsche äußern, wie das bitte abzulaufen hat. Und ja, das ist natürlich eine sehr privilegierte Sache, die sich auch nur die leisten können, die genügend Geld haben. Und dennoch ist es tatsächlich insgesamt günstiger, diese ganze Luxusgeburtsgeschichte, als wenn man sein Kind in Deutschland zur Welt bekommen würde. Genau, also man kann natürlich einfach, wenn man auf einem gewissen finanziellen Stand leben kann in Indien, sehr, sehr luxuriös auch sein Kind zur Welt bekommen, auch unter ganz anderen Umständen, die ich gerade geschildert habe, aber das ist nicht der Normalfall, würde ich sagen. Wobei es sich hier auch tatsächlich vom Bundesland zu Bundesland nochmal stark unterscheiden kann. Also ich habe auch staatliche Krankenhäuser in Südindien anders wahrgenommen als staatliche Krankenhäuser in Nordindien. Und deswegen hatte ich ja auch am Anfang schon gesagt, dass das alles sehr subjektive Wahrnehmungen sind und vor allem auch nur einmalige Erfahrungen. Also ich habe jetzt ja nicht an mehreren Geburten in Indien teilgenommen, in verschiedenen Krankenhäusern und könnte mich dazu äußern. Einfach nur, damit ihr so einen kleinen Eindruck bekommt, so einen Eindruck von Indien, wie sind so die Verhältnisse vielleicht, wie ist mein Leben vor Ort in Indien, was sind die Unterschiede zu dieser indischen Welt und unserer westlichen Welt. Genau, dass ihr da so einen kleinen Einblick bekommt, gerade wenn ihr euch eben für das Land auch als Reiseland interessiert und darüber hinaus. Für mich war aber, wie gesagt, dieses Erlebnis schon prägend und schon auch ein Grund dafür, in Deutschland sein zu wollen. Ich genieße es übrigens gerade sehr, diese Monate während meiner Schwangerschaft in Deutschland zu sein und freue mich auch schon auf die, ja, tatsächlich bin ich auf die Geburt gespannt. Ich freue mich auch schon auf die Tage mit dem neuen, ja, Weltenbürgler. Und ja, ich bin einfach sehr dankbar, hier auch im Umkreis meiner eigenen Familie sein zu können, wobei ich auch glaube, dass die Familie meines Freundes auch einen sehr guten Beitrag geleistet hätte, damit es mir gut geht. Aber es ist einfach mal was ganz anderes, glaube ich, seine eigene Familie um sich zu haben. Und ich bin gerade meiner Familie, meinen Eltern unglaublich dankbar. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich hier eine erwachsene Tochter bin, die gerade für ein paar Monate in ihr Elternhaus zurückzieht. Und meine Eltern haben sich auch ganz viel Mühe gegeben, das für mich und den Kleinen ganz toll einzurichten. Und wie gesagt, mein Mann kommt ja dann auch bald. Also wir leben dann hier zu dritt bei meinen Eltern. Und das ist, rechne ich ihnen auch hoch an, weil sie natürlich nicht indisch sind. Und ihr wisst das ja am allerbesten, dass die Wohnsituation in Deutschland ja doch noch ein bisschen anders ist, dass wir alle sehr selbstständig sind und die Wohnverhältnisse eher nicht so sind, dass wir uns auf engem Raum alles teilen, wie in Indien, dass alle mehrere Generationen zusammenleben. Und deswegen bin ich umso mehr froh, dass ich hier die Möglichkeit habe, da zu sein. Ich darf viel lernen, auch durch meine Schwester und ihrem kleinen Sohn. Und ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wenn es soweit ist. Wie gesagt, das ist ja einer der ersten Podcasts seit langer Zeit. Ihr werdet es auch sehen, dass ja viel seit einigen Monaten tatsächlich kein Podcast mehr veröffentlicht worden ist. Das wird jetzt also der erste sein. Und je nachdem, wie lange es sich noch hinzieht, bis hier mein Kleiner auf die Welt kommt, werde ich es vielleicht schaffen, noch ein paar Podcast-Folgen für euch aufzunehmen. Also, ihr hört von mir. Danke fürs Zuhören. Und tatsächlich bin ich auch sehr neugierig, falls ihr selbst Erfahrungen rund um die Schwangerschaft und Geburt in Indien machen durftet, dass ihr die gerne mit mir teilt. Vielen, vielen Dank. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Sarah.